Wir haben schon, hervorragend. Also, nochmal von vorne. Hi, herzlich willkommen
Okay,
zu
gut.
unserem Podcast von Left Turns Only. Montags, wir reden über das Wochenende, wie das Wochenende war, was wir so gemacht haben. Wir waren am Spiel. Nein, wir reden über das Rennen natürlich von Sonntagabend. Das Rennen war in Talladega. Wir waren an den Bildschirmen mit dabei, mit euch mit dabei. Und ja. Ich würde sagen, wir quatschen einfach mal ein bisschen über das Rennen. Ein paar Themen haben wir uns natürlich schon rausgesucht, die ich jetzt gleich nenne. Aber zuerst einmal stelle ich euch meine wunderbaren Mit-Podcaster vor, Daniel
Ja, hi, Abend.
und Alessandro.
Hi.
Alessandro streitet sich in seiner Freizeit vor dem Stream sehr gerne mit der Technik.
Ja,
Alles Gute, es passiert,
OBS
kein Ding.
und ich sind so wie, ja, ich sagen Schwiegereltern und ja,
Das kann
Schwieger
passieren,
so.
alles gut, kein Problem. So, wir haben ein paar Themen, die wir mal machen. Wie gesagt, das Rennen nicht so kategorisch durchgehen. Mit einer kleinen Einschränkung. Wir machen jetzt am Anfang ein paar Race Facts, also so ein paar Kenndaten darüber. Jetzt nicht unbedingt, dass wir das abarbeiten in dem Sinne, aber ein paar Sachen sind schon passiert, wo es eigentlich ganz cool wäre, so ein paar Zeiten oder sowas von zu hören zum Beispiel. Danach würde ich ganz gerne über das Quality of Racing reden, weil in Talladega das Rennen, die Qualität des Rennens war meines Erachtens nach sehr hoch. Heißt kein typisches Dega Wreckfest, aber eine sehr, sehr hohe Qualität an, ja, an Rennereignissen und an Rennen. Dann würde ich ganz gerne kurz ein bisschen über Toyota herziehen, die sich nämlich von ihrer schlechtesten Seite gezeigt haben, außer Denny Hamlin. Das war ein bisschen beeindruckend. Ich will gar nicht wissen, was Denny Hamlin in einem, sagen wir mal, in dem Auto von William Byron reisen würde zum Beispiel. Wie gestern schon angekündigt, die letzte Caution hat mich so ein bisschen aufgeregt. Das würde ich gerne gleich noch ein wenig vertiefen. Harvick wurde disqualifiziert. Da können wir auch kurz drüber reden. Das ist doof, aber naja, eigentlich gar nicht so relevant. Ich meine, hätte er gewonnen, wäre der Aufschrei riesengroß. Dann geht es natürlich um die Playoff-Standings, die wir jetzt haben. Die sind nämlich auch ein bisschen. Und dann reden wir ganz kurz noch, was wir so beim Roval erwarten können, was ja ein bisschen mit den Playoff-Standings zusammenhängt und den Fahrern, die dann letztendlich doch gepunktet haben, weil, sag mal, ich glaube, in Stage 1 zum Beispiel haben nur drei Playoff-Fahrer gepunktet, was ziemlich wenig ist in den Top 10. Aber fangen wir einfach mal an. Die Race Facts, also so ein paar Eckdaten. Wie viele Reifen haben die Autos zum Beispiel? Alessandro.
Ja, wo fängt man an? Also, Stage 1 nehme ich mal
Vier.
an. Nee, also Pol Almirola war wieder stark. Also, der kann diesen Typ Racing. Ja, und dann ging es eigentlich im Prinzip Stage 1 war, wer hat noch nicht geführt, wer will mal. Und das hat sich das ganze Racing dann durchgezogen. Also, es war halt so wirklich, wer will führen, bitte nach vorne. Es gab insgesamt 70 Lead Changes auf 24 Fahrern aufgeteilt. Wobei Logano mit 48 Stück die meisten hatte. Es kam mir nur gar nicht so vor, weil es ist irgendwie jede zweite Runde bei anderer vorne gewesen. Ansonsten die erste Stage, keine Aufreger, aber geiles Racing. Also Side by Side oder Free Wide. Dann am Ende geht es dann aus der Sprit aus. Kyle Busch touchiert die Wand, Chastain fällt aus, weil er anschlägt in die Safer Barrier. Bitter für ihn. Und ja, und dann ist Stage 2 Keselowski vorne. Daniel und unser Siegertipp, wenn du dich erinnerst. Ja, und dann jo, beginnt Stage 3 auch wieder ruhig. Hätte man die Stage-Cautions weggenommen, hätte man trotzdem eine Caution gehabt, und zwar die hätte man für Chastain dann geworfen. Aber das hat sich dann als Keselowski der Push gegen Hose war, löst man Video.
Alessandro, dein Ton hackt weg.
Tut er?
Ja. Technikmontag. Okay, dann mach einfach weiter, dann hoffen wir, dass das nur
Das
kurz
ist
war. Alles
wahrscheinlich
gut.
nicht, was es ist. Das ist
Ist
Grazer
egal.
Internet.
Das Grazer Internet, das kann auch
Ja,
sein.
das ist halt, leider,
Ja.
das ist halt so hier.
Flie flie fließend Wasser nur die Wände runter.
Ja, richtig. Nee, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, der Mini One, Medium One von Keselowski ausgelöst und dann die Debris Caution und dann der 12.000stel Sieg von Blaney. Meiner Meinung nach Mr. Photo Finish jetzt. Nachdem er zweimal 007 hatte und jetzt 0012 hat, darf man ihn Mr. Photo Finish nennen. Ich muss mich tatsächlich entschuldigen bei den ganzen Blaney-Fans da draußen. Ich habe nämlich gesagt, er übersteht die Round of 12 nicht. Gut, er ist jetzt halt in der Round of 8 durch den Sieg. Ups. Ja, dies
Dann
da.
versteht sich die Round auf 11, auf 8 nicht.
So, dies das Ananas versehen. Nein, geiles Racing am Ende gewesen gegen Harvick. Und wenn ich das richtig am Schirm habe, ist es Blaneys 9. Cupsieg, das im Gleichschritt mit Paul Goldsmith, Cotton Owens und Pep Walburn. Und die zwei
Die
großen.
keine Sau kennt.
Eh nicht. Und die zwei großen News: Harvick Post-Race Inspection durchgefallen und JJ Yale ist gestern wieder ausgefallen. Und es war das erste Double DNF in diesem Jahr für ihn. Ja? Und ich glaube, das erste Double DNF seit 2013, sofern er mindestens zwei Rennen in Folge bestritten hat.
Wenn du jetzt schon auf so kleine Details gehst, dann könnte man noch mal reinhauen. Riley Herbst.
Oh ja. Sorry.
Riley Herbst hat ziemlich viel, finde ich, geführt, wie vor ein paar Rennen schon mal. Und der Typ ist ja eigentlich gar nicht so bekannt im Cup, aber das war eine ziemlich coole Leistung, weil es ist nicht so, dass er durch taktische Spielchen kurz vorne war, sondern er ist ja auch wirklich vorne weggefahren. Das fand ich schon ziemlich cool.
Der Herbst war stark
Ja,
gestern.
sie haben ihm sehr Unrecht getan, wo er dann, Herbst wurde abgeschossen, kurz vor der Stadtziellinie. Sonst wäre er statt P9, ist er, glaube ich, ins Ziel gekommen, wäre locker P3 oder P4 angekommen, was für ihn natürlich ein Bombenergebnis gewesen wäre. Aber durch die Bank weg, super Vorstellung. Der Herbst
Auf
ist
jeden
da,
Fall.
schrieb, die hätte Herbst ist da, schrieb einer auf Twitter.
Blaney ist heiß wie Frittenfett, der Dude holt sich noch den Pott.
Nee,
Ja, werden wir mal sehen.
den
Auf
Port
jeden
holt er
Fall ist
sich
er
nicht.
heiß wie Frittenfett immer, ja. Blaney hat man ja auch noch gesagt, dass er teilweise overrated ist, weil er nicht wirklich abgeliefert hat oder so. Zumindest hab ich das mal gelesen im Internet. Und ja und nein. Er ist ja permanent vorne mit dabei. Und jetzt hat er auch mal geliefert und das auch, finde ich, gar nicht mal so unverdient. Ich meine, er hat immerhin rausgefahren. Ja, ein bisschen Glück dabei gehabt mit der dritten Linie.
Naja, war
Aber.
stark gestern, Blaney. Das darf man nicht, also es ist auch nicht bezweifelbar. Er war wirklich, er hat sich wieder von seiner, wie soll ich sagen, Super Speedway-Stärke gezeigt. Er hat gezeigt wieder, gut, das ist das ganze Penske-Material, was generell stark ist auf diesem Typus Rennstrecke. Aber Blaney war wirklich bombenstark. Gerade im Finish so eiskalt abgebrüht.
Also also ein riesen Lob noch an den Spotter von Planey, weil der
Ja.
Spurwechsel, drei Kurven vor Schluss oder zwei Kurven vor Schluss war es, so dahin zu setzen, also das war schon
Ja,
sehr geil anzuschauen.
besser als Havecs Block.
Ja, was ich auch geil fand,
Ja.
ist, wenn ihr auf Twitter bzw. X geht und da den Account Parker Kligerman aufsucht. Er hat, glaube ich, ein 4,5-Minuten-Video hochgeladen, wo man die letzten Runden im Spotter-Ton hört. Also wo man wirklich mitfährt und dann Spotter hört, was er so alles kommuniziert. Ich kann das nur empfehlen, Leute. Das ist wirklich, das kriegt man gar nicht außen mit. Also das ist wirklich nur sporadisch nach draußen gegeben. Wie soll ich sagen, da lauscht man, da hört man. Ich finde das klasse. Also, ich war da hin und her, ich habe das Video ein paar Mal hintereinander angeschaut, weil es einfach, wie soll ich sagen, man begreift gar nicht, wie wichtig der Spotter da ist. Also, was der so alles durchgibt an den Fahrer. So, was für Informationen kommen, was wichtig ist, welche Linie sich wie formiert, warum sie sich so formiert, wie viel Pusher er hat, wie weit sie hinten sind, die Pusher, was die Pusher machen. Es ist unglaublich. Also, Leute, wirklich. Empfehlung pur, wirklich. Also ja, sorry, dass ich
Ja.
den Ausflug gemacht habe,
Ihr
aber.
merkt, wie emotional aufgewühlt Alessandro davon ist.
Ja,
Das
weil ich
muss
so,
man sich, glaube ich, mal
weil ich.
anhören. Es ist wirklich viel drin. Ne? Vor Ort an der Strecke kannst du es, glaube ich, während des Rennens sogar live hören über diese NASCAR-App-Dinger.
Ja, ich habe ja schon oft gesagt, ich bin ein Riesenfan von diesem Typus Rennen, weil ich einfach das geil finde, bei 320 Highspeed-Schach zu spielen. Auf einen Millimeter genau. Wahnsinn.
Hast du gerade den Top-Speed von gestern? Weil ich meine, so im
Ja,
Schnitt waren die.
197 war, glaube ich, die 197,6 war, glaube ich, die schnellste Runde. Also
Ja.
knapp 320, so 315 sowas.
Ja.
Ich glaube, der 197,6 waren es.
Ja, gut. Wollen wir dann mal, wenn wir gerade dabei sind, direkt über die Quality des Rennens generell reden? Weil wir hatten ja weniger Unfälle
Ja.
wegen der guten Spotter unter anderem. Das Package von den Autos hat super funktioniert. Die Reifen haben super funktioniert. Es gab nicht ein Problem damit, auch wenn die so gut wie nie gewechselt worden sind, muss man auch. Ich glaube, die ersten beiden Stops waren ohne Tire Change, ne?
Teils, teils, teils,
Ja, teils, teils,
teils.
aber es sind Leute richtig
Ja, aber das ist
weit
normal.
mitgekommen.
Das kennen wir ja auch aus Daytona. Also das ist normal, der erste Tankstopp. Also der erste Stopp ist immer meistens nur tanken.
Das ja, aber das mit den Reifen. Wir hatten auch schon eine Umfrage direkt am Anfang, wie viele Reifen flöten gehen, weil das momentan wieder Tenor war. Ne? Also
Ja, stimmt.
deswegen trotzdem, Kudos daran. Und wir hatten in jeder Stage mehr als die Hälfte 3 Wide, was ich ziemlich krass fand. Auch wenn die äußerste Lane nicht die beste war, meiner Meinung nach, was man zumindest ganz am Ende sehr gut sehen konnte, weil meistens nicht allzu viele Freunde waren, die nach oben hin mit reingekommen sind. Und Manufacturer Teamfahren hatten wir auch ab den Boxenstopps etwas, aber auch nicht so militant, sage ich mal. Was ein kleiner Nachteil vielleicht auch für Toyota war, die, glaube ich, nur mit 6 oder 7 Autos gekommen sind, während alle anderen 5000 ins Feld geschmissen haben.
Ungefähr.
Komm, geht mal aufs Rennen, auf die Rennqualität mit. Daniel, du also hast so wenig gesagt.
Also ja, es ist, ich fand es relativ ausgeglichen von den Autos her. Also es war eher so, man hat halt die Superstars der Superspeedways rausgesehen, wenn dann Lugano und Keselowski sich vorne gefunden haben und die das Pushen und das Superspeedway-Fahren quasi richtig drauf haben, hat man gesehen, was da gehen kann und wie dominant die dann waren, teils in Stage 2. Wobei man dann wieder gesehen hat, so ein Ding, was mir hängen geblieben ist, war der Push Keselowski gegen Hosewa und der sich dann relativ klein macht im Nachrennen-Interview und sagt, hier, sorry, ich bin das noch nicht gewöhnt, ich muss das noch üben und so weiter. Aber das Ding geht einfach ganz klar auf Keselowskis Kappe. Du kannst so einen Rookie nicht ins Heck fahren wie einem Lugano. Ja. So sehe ich es auf jeden Fall. Und die Karma ist a bitch und Karma kam auch direkt zurück, weil der hat den Hosewa nach links abgeschoben und die Autos, die wieder zurück bei rechts schleudern, holen dann Keselowski mit. Und
ein klassischer
das
Boomerang
war das gewesen. Ein klassischer Boomerang-Effekt, ja. Aber das ist, was mich ein bisschen verwundert hat in den ganzen Rennen, war Buscher, weil der auf Super Speedways die ganze Saison super stark war, aber der kam da hinten nicht raus. Wenn er dann mal vorne war, war er gut, aber er war dann auch schnell wieder hinten. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde ihn ein super Fahrer auf dieser Art von Rennstrecke. Der hatte mit irgendwelchen Sachen zu strugglen, weil wenn dann Buscher, Keselowski und Logan noch vorne gewesen wären, wäre es unter den dreien ausgegangen. Aber das ist immer das schöne Spiel der Hätte-Hätte-Fahrradkette. Baba Wallace war auch gut mit dabei, unauffällig gut mit dabei. Wo der jetzt nahegelandet ist, weiß ich gar nicht.
Ich glaube 23 oder so.
Ja, ziemlich weit hinten auf jeden Fall. Ja, und dann mal Alessandro, sag mal was dazu.
Ja, also beim Punkt Keselowski mit Hosewa, da bin ich voll bei dir. Also du darfst als Keselowski, der als aggressiver Pusher gilt, darfst den Hosewa nicht so, vor allem nicht im Trio-Wahl, darfst du ihn so nicht anstupsen. Also das muss, sorry, so gern ich Keselowski habe auf diesem Typus Strecke, aber du darfst das nicht machen. Also das ist ein Hosewa, der ist ein Rookie im Cup oder der hat nicht sehr beschenkte Cup-Erfahrung. Das geht nicht. Es tut mir leid, das musst du besser wissen als Keselowski. Und ja, wie du gesagt hast, Daniel, dann hat sie erwischt und fertig aus bei Osterhase. Und ansonsten, was mir sehr gefallen hat, die Aggressivität, aber die kontrollierte Aggressivität. Also dieses kontinuierliche Side-by-Side-Fahren mindestens. Es wurde auch sehr oft Free-Wide raus. Ich glaube, zwischendurch hatten wir noch 4 Forward-Versuch. Aber dieses Kontrollierte, man hat richtig gemerkt, die Linie, die man hat, die hat man gehalten und hat sich dann darauf verlassen, dass man geschoben wurde oder dass halt, wenn man weiter hinten war, der Push nach vorne geholfen hat, die ganze Linie zu bewegen. Es war aber nie so, meiner Meinung nach, dass irgendwer eine dumme Aktion gezogen hat oder geliefert hat. Klar, der Stenos-Block in Stage 1, als er dann keinen Sprit mehr hatte, wie man hört, war vielleicht ein bisschen dämlich, wenn man da ganz vorne ist und merkt, ups, der Tank ist leer.
Hast du da eigentlich noch was von gehört? Weil sollte ja nachgeforscht werden, aber es kam gar nichts.
Also was getweetet wurde, war, er soll angeblich out of gas gewesen sein, was bei Riames ist, außer Sprit. Warum sie halt eine Flüssigkeit Gas nennen, weiß ich bis heute nicht. Aber ja,
Gasoline.
Und
ja, Thema Ricky Stenhouse, also das geblockte Stage 1 habe ich nicht gerafft.
Ja, das war
der mir ist aber, ja ständig innere Linie, äußere Linie, innere Linie, äußere Linie. Ganz ehrlich, es ging für ihn um nichts. Also der fährt ja eh nur noch um die goldene Kokosnuss damit. Und dann dieses Geblocke hin und zurück. Obwohl ich nie das Gefühl hatte, dass das schief geht. Also das Gefühl auf dem Big One hatte ich in Stage 1 nicht und Stage 2 nicht. Und zwar eher so 5-6 Runden vor Schluss. Da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt wird irgendwas Big One-mäßiges noch kommen. Vom Bauchgefühl her. Aber Stage 1 und Stage 2 hatte ich nie das Gefühl, dass das irgendwie da in der Luft liegt.
Ja, selber. Also ich hatte auch erst als die letzte, also als die D-Precaution 15 Runden vor Ende gab, da kam es mir in den Kopf, okay, jetzt muss eigentlich der Big One geben, weil das mit Keselowski kann ja nicht die Höhe sein bei so einem Rennen, so einem wichtigen. Aber ja, wie du sagst, also es war immer wieder diese passive oder diese kontrollierte Aggressivität und es war sehr schachmäßig, also man, oder beziehungsweise sehr taktisch alles. Man hat wirklich gemerkt, okay, die Hersteller formieren sich recht, wenn sie sich formieren müssen, haben sie sich recht schnell formiert, meiner Meinung nach, für die Boxenstopps. Also man hat wirklich gemerkt, okay, die Fords
Ja.
drängen sich in und diese Linie, die Chevys drängen sich in die Linie. Gut, Toyota hatten die Ananaskarte. Die waren halt nur zu 6, zu 7. Die hatten aber meistens einen Chevy oder einen Ford noch mit. Also die waren nie ganz alleine. Wobei ich aber nicht verstanden habe, ist, warum die Toyota sich nicht einen der größeren Hersteller angehängt haben. Das habe ich im ganzen Rennen nicht verstanden, warum nicht gesagt haben, okay, dann der Erste, der abbiegt oder der Zweite, der abbiegt, da gehen wir mit. So, das wird wahrscheinlich Toyota nur wissen. Aber
Naja,
ja,
gut,
war gutes Racing, war
im
echt
Pack haben sie
geil.
es ja schon größtenteils gemacht, ne? Also
Ja,
einfach weil
da
es
ja.
relativ wenige waren, aber beim Pitstop halt nicht, ne?
Ja, das
Klar,
meine ich ja.
das.
Beim Pitstop war das wirklich so Single-Alleinfahrt, wo ich mir dachte, Leute, ihr verliert das. Also vergiss das. Aber naja, hat dann funktioniert. Ich meine, Bell hatte sich irgendwann mal einen Schaden eingefangen. In Stage 1 noch. Den haben sie dann zugeklebt vorne. Der hat dann die Ansage bekommen während dem Rennen, er solle bitte, wenn es geht, nicht pushen. Und das hat er dann noch irgendwie schon mal durchgezogen. Also der war dann recht passiv, meiner Meinung nach, Bell. Aber das war, wie gesagt, die ganze Toyota-Truppe weniger Hamlin.
Ich
Nee,
glaube, wir
aber.
hatten aber auch bei den Pitstops ziemlich viel Stabilität. Ne? Wir hatten
Ja.
einmal den Klassiker, also Mandatory Hamlin zu schnell, wie
Ja,
immer.
wie immer.
Und wir hatten eine Gascan. Ich glaube, sonst
Ja, die
hatten wir
brennende.
Strafen sonst?
Ja, Cindric hat. Ja, Ty Gibbs hat ja die Gascan verloren für Equipment Infringement, hat er die gekriegt, die Strafe. Und ich glaube, war es Austin Cindric, der auch eine kassiert hat? Ich glaube, ja. Aber ja, ansonsten waren es wirklich wenig Strafen. Also. Ja gut,
Keine Ahnung.
apropos Hamlin, Nascar-Chasm hat heute hochgeladen, wenn es
Ja,
keine
nee, also
Speeding Penalties gäbe, wäre Hamlin schon siebenmal Champion. War ein bisschen lustig, das
ja,
Bild.
also ich weiß nicht, also für mich war das im Endeffekt, für mich der Aufreger des Rennens war Hamlin. Und zwar, als Hamlin sich quasi in den Pulk reingebremst hat, nachdem er vom Pulk eingeholt wurde.
Ja.
Also wenn die Nummer, die kann auch richtig schief gehen.
Das war
Und die
dämlich,
zwei, ich
Michael.
glaube, Cintric war es sogar, der hat denselben Move später noch gemacht. Das habe ich so bewusst noch nicht gesehen.
Magst du kurz den Move bzw. den Kontext noch erläutern,
Ja,
damit man im Bild.
also Hamlin Einfahrt hat der Durchfahrtsstrafe. Also er war zu schnell in der Box, ist dann direkt eine Runde später seine Durchfahrtsstrafe abgesessen und dann wieder auf die Bahn gefahren. Dann fährst du natürlich alleine. Alleine hast du keine Chance, das Feld rauscht irgendwann von hinten an. Das Feld kam in too wide. Und normalerweise ist es so, wenn das Feld dann so angerauscht kommt, dann siehst du entweder, dass du ganz nach rechts oder ganz nach links kommst, damit das Feld an dir vorbeifährt, weil die wesentlich schneller sind als du in der Alleinfahrt. Was macht Hamlin? Er platziert sich mitten auf die Strecke und zwingt die untere Linie links an ihm vorbeizufahren und die obere Linie rechts an ihm vorbeizufahren. Und dadurch, wie heißt es, ist hinten das Feld ins Three Wide gegangen, weil die von hinten das nicht gesehen haben oder die Spotter zu spät waren und haut sich da mitten ins Feld. Die Sache ging nicht ganz auf, weil er ist ja dann wieder im Pulk und er ist minus eine Runde. Sein Ziel war es halt mit der Stage-Pause sich wieder zurückzurunden. Da hat ihm aber Hosse war einen Strich durch Rechnung gemacht, weil es kurz vor Stage-Ende wieder Three Wide wurde. Und Hosse war vor Hamlin über die Stadtziellinie gefahren ist, damit war Hamlin immer noch eine Runde zurück. Das wiederum verursachte in Stage 3, dass Hamlin dringend Geld brauchte. Und das kam ja dann durch die Deprecaution. Und er schaffte es dann noch in 25 Runden Rest oder so nach vorne zu fahren. Korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ungefähr so war's.
Ja,
Ja,
nee,
kommt schon hin.
Hamlin war ein unglaublich starker Toyota halt, wie er es geschafft hat, wieder sich da vorne reinzudingsen. Aber er hat dafür eine extreme Aktion gemacht, klar.
Ja, aber Daniel, bin ich, also Daniel, gebe ich dir recht mit der Hamlin-Aktion, das war halt selten dämlich. Also das war, das verstehe ich halt, nee, ehrlich, ich verstehe, ich habe es auch nicht verstanden, warum Hamlin so einen Move abzieht, weißt du, der ist Playoff-Contender, bei dem ging es um was. dass er so einen Move abzieht, vor allem als Veteran. Naja, ist halt so am Ende dann. Er hat sogar in Stage 3 lange Zeit, hat er sich in dem Pulk vorne befunden als Überrundeter und hat dann also auf der Strecke darum gekämpft, das erste Auto zu sein. In der Rangliste war logischerweise einer zurück, aber auf der Strecke versucht er sich als erstes Auto zu positionieren. Jo, das ist halt Hamlins Ziel gewesen, am Ende, wie ich gesagt habe, Double Caution und dann am Ende Vierter geworden oder so. Oder Dritter sogar wegen der Harvick-Disqualifikation dann. Aber ja.
Gut, Hamlin hier chat auch, Hamlin ist immer ein Aufreger. Hamlin sorgt gerne auch für Aufreger und Hamlin spielt gerne mittlerweile den Charakter, der für Aufseher sorgt. Ne? Also das ist halt schon, es ging für ihn um Sachen, er hat viel riskiert, aber er hat da auch wirklich, denke ich, also einfach seine Rolle wieder ein bisschen gespielt, die er seit einiger Zeit jetzt sehr freudig verkörpert, würde ich mal sagen. Ne? Der Bad Boy quasi.
Und ich habe doch so eine Theorie.
Welche denn?
Okay.
Ja, betrifft einen deiner Lieblingsfahrer. Und zwar Kyle Busch. Kyle Busch ist hinter der, also abseits des Rennens, gell, seit die Playoffs starten, so viel aktiv. Er verkauft einfach mal so sein Zweitligateam, also Xfinity-Team, ist da unterwegs und mengt da seine Finger mit drin. Und seitdem funktioniert bei dem nichts mehr. Als ich mit Rob die Nachbesprechung hatte, wo wir alleine waren, wo ihr zwei gefehlt habt, sagte ich auch, der muss langsam mal zusehen, dass er die Scheiße vom Schuh bekommt, sonst wird das auf einmal noch problematisch mit den Playoffs. Und was sehen wir jetzt? Minus paar 20 in den Punkten unterm Cut, der letzte im Cut. Das sollte er sich überlegen, was er da will.
Ob das zusammenhängt, stelle ich jetzt einfach mal in Frage, weil das weiß ich nicht genau. Er hatte ja in dem Interview mit Zweier zusammen gesagt, dass er sich halt auf andere Sachen konzentrieren möchte und KBM da momentan nicht mehr in seine Welt passt quasi. Wie man das werten kann, ist die Frage. Ich bin gespannt, was da noch kommt, weil einfach, das war ja eine sehr schnelle Entscheidung. Und wie gesagt, ich habe, also Karina hatte mir noch gesagt, dass Samantha irgendwie auf Instagram gesagt hätte, dieses Haus auch abgeben oder verkaufen. Was mich dann echt hart wundert. Also erst so, wurden die beim Steuerhinterziehen erwischt? Warum brauchen die auf einmal so viel Geld? Die Frage ist halt, brauchen sie so viel Geld und machen das deswegen? Oder macht es wirklich einfach, weil die Situation jetzt eine komplett andere ist? Er hat ja weiterhin seine 5 Truck-Rennen, die er da mitmachen kann. Der Name KBM existiert ja mit ihm und Braxton weiter, soweit wie ich das gehört habe. Also keine Ahnung, was da ist. Da ist irgendwas im Busch.
Ich hab einen Rumor. Ich habe keine Fakten und ich habe nichts. Ich habe nur ein Bauchgefühl.
Ja,
also ich kann das wieder belegen. Also das ist einfach nur meine Hirngespinste. Und zwar übernimmt der RCR.
Nee. Absolut nicht.
Richard Childress zieht sich zurück und Kyle Busch macht's. Das ist, ich habe keine Belege, ich habe nur ein Bauchgefühl.
Meinst du, dass er sich einkauft? Das kann natürlich sein. Wollen wir über die letzte Caution mal eben reden?
Mann, die letzte
Caution. Die Debris-Caution, die völlig.
Das hat bis heute keiner verstanden.
Es gab ja erst die Caution wegen des kleinen Unfalls, sag ich mal. Ne? Da gab es ja die
ja, das ist aber
ja die Hosse war.
Die Keselowski-Hosse-Aktion.
Da gab es ja die Sorge, dass die Rennenergie nimmt. Ne? Also dieses schöne Fahren, das da passiert ist. Dieses, wie du gesagt hast, kontrollierte, aggressive Fahren, das wirklich sehr viel Rennspannung mit reingebracht hat. Hat sich meiner Meinung nach eigentlich aber gar nicht so. Ich fand es trotzdem gut. Das Rennen war weiterhin gut, der Flow ist weiter so gegangen. Und dann kam diese komische Debris-Caution, wo ich glaube, nicht mal Debris gezeigt worden
ist.
Doch, ist
ganz kurz.
Und böse Stimmen sagen, dass Nesca die ausgerufen hat, weil sie jetzt Spannung am Ende haben wollen, weil in dem Rennen kein Gelb geflogen ist. Diese Kommentare gibt es immer wieder. Ob was dran ist oder nicht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ist für mich auch nicht relevant. Ich fand die Caution auf jeden Fall, weil schon sehr viel gefahren worden ist, sehr unnötig. Normalerweise beschweren sich ja die Fahrer, wenn Debris auf der Strecke ist und Nesca nichts macht. Was in dem Fall hätte passieren müssen, weil ja zwischen Unfall und der Debris-Caution schon einige Runden lagen. Die Caution hat mich aber so dermaßen aufgeregt, weil die so viel dann kaputt gemacht haben und in meinen Augen völlig sinnlos. Völlig nutzloses Gebäsche. Dann wurden nämlich wieder Runden abgespult unter Gelb und so weiter und so fort.
Das ist richtig. Also das Ding ist, es gab ja sogar nach dem Keselowski-Crash gab es ja sogar Rot, weil sie die Safer Barrier nochmal kontrollieren wollten. Also Ich weiß nicht, ob das Tal dann einfach das Debris-Tal, was die Caution dann später ausgelöst hat, vielleicht in dem Auto runtergefallen ist oder sich gelöst hat von dem Auto während der Fahrt. Das ist für mich die einzig logische Schlussfolgerung. Anders kann man das nicht erklären, warum man so lange braucht, um das Teil zu finden. Aber ansonsten, ja, also es war schon meine Vermutung, so okay, Nesca, ein bisschen Spannung, Big One, zack, zack, 1, 2, 3. Und Big One gab's dann auf dem Zielstrich. Aber halt useless fürs Ergebnis.
Daniel?
Du willst doch deinen Rand loswerden. Machen wir deinen Rand.
Ich habe ja gerade schon drüber gesagt,
er hat
dass
schon
das total
ich habe ich, ich hab, ich hab jetzt hier voll die Hassrede erwartet. Das war ja noch total harmlos.
Okay, wo wir eben bei Kyle Busch waren. Kyle Busch war in einer sehr guten Position mit einem sich auflösenden Auto vor dieser besagten Caution. Nach dieser Caution bildet sich die dritte Lane, wo er reingeht. Warum, weiß ich nicht. Warum geht er in die dritte Lane? Und wird voll abgehangen. Die untere Lane hat wunderbar funktioniert noch danach, aber alle anderen beiden sind zurückgegangen. Du warst vorher auf Platz 3, du bist auf einmal auf Platz 20. Einfach weil, ne, die Autos sich so richtig schön hin und her verschieben. Ich weiß nicht, wo Suarez an dem Punkt war. Der war nämlich auch sehr weit vorne, aber ich glaube, es ist dann auch irgendwie abgekackt und so weiter. Also ich finde, die hat sehr viel kaputt gemacht
gesehen,
einfach.
Das, zusammen.
Weil es so kurz vor Ende war, konnte sich kein Flow mehr einstellen in dem Rennen. Es gab keinen. Nicht mehr dieses Gepusche, was da war. Es gab nicht mehr diese schönen Changes, sondern es wurde zu einem Shootout, den ich sehr genießen würde, wenn das Rennen diesen Charakter gehabt hätte. Hatte es aber nicht. Es wurde aber versucht, diesen Charakter da reinzuzwingen. Sowas wie, oh, die Autos fahren die ganze Zeit im Kreis und das ist toll, aber es passiert ja gar nichts. Fuck, was machen wir denn da mal? Ey, drück mal den Knopf, wenn die dann nämlich wieder starten und es sind nur noch 6 Runden oder sowas. Die drehen alle durch. Die rasen sich voll rein. Das wird bestimmt voll die Action. Da könnte man jetzt die Rede von Smoke einführen. Weißt du, wo er das Interview geführt hat und gesagt hat, ja, wenn es den Leuten zu wenig crasht, gut, dann machen wir das halt so. Die Hälfte des Feldes fährt ab der Hälfte des Rennens rückwärts. Nur damit auf jeden Fall mindestens 3/4 der Wagen einen Unfall haben, weil sonst sind die Fans nicht bedient.
Ja, oder wo er dann gesagt hat, wenn
nein, nicht, nein, nein, nein. Also das, also bevor die Caution geworfen wurde, war das schwarze Teil geschätzt von mir so ein halber Pizzakarton ungefähr groß. Was da lag. Während die Caution ausgerufen wurde, ist das halbe Feld da drüber gefahren und es kamen hinten nur noch Bruchstücke von diesem schwarzen Teil, was da lag, hinten raus. Also die Caution war gerechtfertigt. Wenn du schon so ein schwarzes Teil da rumliegen hast, dann musst du die Caution werfen. Bin ich fest der Meinung. Dass das deinem Lieblingsfahrer nicht ins Konzept gepasst hat, kann ich verstehen. Hamlin hat die ganze Situation super ins Konzept gepasst.
Ja, das mag ja auch sein. Wie gesagt, ich reg mich nicht wegen Kyle Busch Dings auf. Das ist natürlich damit reingeflogen. Aber ich fand die Caution absolut lächerlich. Weil das Teil lag da schon einige Zeit. Und wie gesagt, ich habe auch keins gesehen. Von daher. Aber ich habe auch nicht hingeguckt, dann wahrscheinlich in dem Moment. Aber okay, wenn da eins lag, bitte.
Jedenfalls.
Keine Ahnung.
Ich fand jetzt nicht, dass das Rennen per se komplett kaputt gemacht hat.
Nö.
Also es hat ich fand, das Finish war dadurch nicht mehr so, wie es das Rennen hätte eigentlich gegeben, meiner Meinung nach.
Nee, da gehe ich mit Daniel mit. Jedenfalls mitgehen. Wollen wir vielleicht auf Fahrer und also Linksabbieger und Rechtsabbieger des Tages eingehen?
Können wir gerne machen.
Gar nicht gemacht hier, ne? Können wir machen, ja. Ja, also fange ich mal an. Der Linksabbieger des Tages war für mich Riley Herbst. Weil der im dritten Front-Row-Auto sehr stark war, eine sehr gute Bewerbung auch abgegeben hat für die Zukunft, meiner Meinung nach. Und es hatte irgendwie nie den Anschein, als wäre er ein Rookie in diesem Element. Also als wäre er noch recht unerfahren in diesem Element, im Cup zumindest. Es hatte mehr den Eindruck, es ging, ich will nicht sagen Veteran, weil gewisse Moves konnte man schon hinterfragen. Also man merkte schon, dass ihm die Erfahrung fehlt, dass ja. Ich würde ihn aber auch nicht auf Rookie-Level stellen, so wie sich gestern angestellt hat. Er hatte wirklich gezeigt, er kann das, er versteht diese Art von Racing. Deswegen für mich Fahrer des Tages, ganz klar. Also Linksabbieger. Und Rechtsabbieger Keselowski für die Hose war Aktion, weil es war halt selten dämlich. So, nächster.
Ja, Linksabbieger, ganz klar Blaney. Das okay. Überholmanöver, wie er quasi Kevin Harvick outgesmartet hat, zusammen mit seinem Spotter, das war grandios anzusehen. Und dann noch Rennsieger geworden, also Linksabbieger Blaney. Rechtsabbieger auch Keselowski. Das Ding hat er sich selber zuzuschreiben, den Hosse war da so abzuschießen und Karma ist a Bitch, ich sag's ja schon mal, hat die Retourkutsche direkt bekommen. Das heißt, im nächsten Rennen die Sache abhaken und weitermachen.
Ja, links Herbst. Wie gesagt, ich habe eben schon mal reingeworfen den Namen, ich finde ihn erwähnenswert. Rechtsabbieger gehe ich jetzt mal nicht mit. Da würde ich eher, wer in Stage 1 keinen Sprit mehr hat, ist Rechtsabbieger fertig aus.
Das ist dein Mann. Okay.
Ja, dann. Stenhouse-Rennen-Performance war an sich eigentlich cool. Also da kann man, gab es natürlich wieder viel Gerede, klar, kann man nichts gegen sagen. Aber diese Spritaktion ist einfach.
Es war
10 vor Schluss, okay.
Ja. Aber ich glaube, Zeit für Playoff Picture, oder haben wir noch ein Thema zwischendurch, was da unbedingt noch rein muss?
Wir wollten noch kurz die Havigs Disqualifizierung erinnern.
Ah ja, stimmt.
Und zwar wurde Kevin Harvick disqualifiziert im Post-Race Check, weil ein Aeroflow Wing bla bla locker oder nicht richtig oder nicht ordnungsgemäß installiert war.
Ja, Windshield Fastener.
Genau, das sind diese Leisten, die rechts die das Auto hinten an der, ist das die C-Säule? Ja, ne? Da hinten runtergehen. Die halt die Luft stabil halten, soweit, so habe ich das verstanden zumindest. Und wenn das Ding ist natürlich aerodynamisch mega relevant. In Dega ist es mehr als mega relevant. Und das war halt nicht ordnungsgemäß dran. Und Mesker sagt, Spec-Autos, hast halt. Du falsch gemacht. Weg damit.
Ja, wobei,
er hat nicht gewonnen, also ist der Upset nicht ganz so groß, ist schon scheiße, aber.
Ich habe aber das Gefühl, dass die Disqualifikationen beliebt geworden sind im Cup seit der Anführung des Next Gen. Also, wir hatten allein letztes Jahr 3 Disqualifikationen mit Hamlin und Kyle Busch in Pocono und Keselowski im zweiten Martinsville-Rennen und jetzt halt Harvick. Wobei, wenn ich das richtig gesehen habe, ist es Harvicks erste Disqualifikation im Cup. Zumindest das, was die Wikipedia-Rangliste sagt. Genau, habe ich nicht nachgeforscht. Aber wenn ich
das ist gut möglich. Aber
dann war es das erste schwarze Feld in seiner Cup-Karriere.
Ja gut, das kann gut sein. Wenn man SHR macht halt manchmal Sachen. Aber Nesca hat angekündigt, dass sie mit dem Next Gen oder mit dem Gen 7, wir haben, sehr hart ins Gericht gehen, wenn Teile verändert werden, wenn Teile nicht korrekt gemacht werden. Also die sind da. Die achten da auf ihr Baby, dass da bloß niemand die Haare in die falsche Richtung kämmt.
Richtig. So, aber jetzt Playoff Picture. Und zwar.
Genau, Playoff Standings.
Playoff. William Byron und Ryan Blaney sind fix in der Round of 8. Denen ist das jetzt wurscht, was in Charlotte passiert. Also geht es um die anderen 10 Fahrer. Und zwar Hamlin steht bei 3108 Punkten und das 50 Punkte über dem Cut. Dem in Rover kann eigentlich im Prinzip auch fast egal sein, was passiert. Der ist eigentlich mit einem Bein schon drin.
Mach nur die Plus-Minus-Punkte. Die totalen Punkte sind uninteressant.
Ich habe sie aber in totalen Punkten aufgeschrieben. Ups. Ja, kleine Systemfehler hier. Fehlerbund begangen. Nee, egal. Jedenfalls auch mit einem zweistelligen Vorsprung über dem Cut sind Bell, Buscher, Truex, Larsen und Keselowski ist plus 2 beim Cut. Das wird eng werden. Reddick ist 2 unterm Cut, Wallace ist 9 unterm Cut, Chastain ist 10 unterm Cut und Kyle Busch fehlen hat schon 26 Punkte zum Cut. Kyle Busch muss gewinnen, also eigentlich gewinnen. Das wird über die Punkte zwar möglich, aber sehr, sehr schwer. Chastain kann sich reinfahren, ebenso wie Wallace Reddick. Und das wird ein 5-Kampf um eine Position. Weil Larsen, Truex und Buscher, wenn die im Prinzip in die Top 15 oder Top 20 ins Ziel kommen, ist jetzt das Ding geritzt.
Du, Reddick wird sich reinfahren und Cass wird rausfallen, garantiert.
Ja, das ist halt echt eng, ne? Also.
Nein, Cass kann keinen Roadcourse und Reddick ist Roadcourse-Meister.
Ja, stimmt auch wieder.
Oh. Larsen ist ziemlich safe mit seinem plus 15, nicht von den Punkten her, aber er ist auch Roadcourse-Fahrer, da sehe ich auch gar kein Problem. Und Truex
kann auch Rundkurse, der hat auch schon ein paar gewonnen. Ich sag nur Sonoma dieses Jahr, glaube ich. Buscher was sind denn das? 17, 19. Da bist du eigentlich auch. Da, wenn der Top 15 ins Ziel kommt, passiert dir nichts mehr. Normalerweise.
Parallel dazu, gerade der Chat schreibt, die in der Bubble sind am wichtigsten. Ich glaube aber, das Video hängt 20 Sekunden hinterher. Das bezieht sich wahrscheinlich noch auf die Punktenennungen. Aber
ja.
Da wollte ich noch, die Bubble ist relativ großzügig in dem, also was das große oder eng, also ich weiß nicht, warum ich es formulieren soll,
Von
aber ich sag
wem?
mal mit plus 15 wie in Larsen, bist du eigentlich nicht safe,
Richtig.
irgendein Larsen oder sowas auf einem Roadcourse wär's, weil das ist ziemlich. Du hast die Roadcourse-Ringer da, du verlierst ganz schnell ein komplettes Boss. Ich meine, guck dir Chastain an, der ist jetzt zwar komplett rausgeflogen, aber der ist einfach mal richtig runtergerutscht. Die gesamte Playoff-Bubble im Slide nach unten, ne?
Also
Bishop plus 19, ja.
Truex wurde auch nur der Arsch gerettet, weil Chastain nicht gefinisht hat.
Ja.
Sonst wäre Truex auch mit unten dran.
Ja, das ist richtig.
Es kann sehr schnell gehen. Nur ich hoffe mir halt von einem Keselowski und auch von einem Buescher, wo ich jetzt nicht erwarte, dass die in Charlotte Roval da mega was abbrennen werden. Aber ich erwarte mir von denen einfach out of sequence gehen, Stage 1 Sieg holen oder Stage 2 Sieg holen, egal ob man hinten raus dann total verkackt ins Ziel kommen, ja. Aber wenigstens diese Punkte sich irgendwie abzugreifen, sowas erhoffe ich mir von denen.
Aber das Roval hat Stage Yellows, Stage
Stimmt,
Pausen.
darauf müssen wir eingehen. Roval
Hat's
Turnier,
ja.
da die
Stimmt.
ganzen Roadcourses dieses Jahr hatten keine Stage Pausen, sondern sind fließend. Und das Roval hat dieses Jahr Stage Pausen im
Ja.
Playoff. Und das wird für interessant. Ich erinnere mich an Szenen aus dem Roval, wo ein Elliott oder ein Kess komplett geradeaus in Turn 1 reingefahren sind, weil die erste Kurve nun mal gerade im Pack so schwierig ist. Das wird noch ein Problem. Ich würde mal sagen, vielleicht ein, zwei von den klassischen Roadcourse-Ringern werden dadurch rausfliegen, dadurch kriegen andere Chancen. Aber das ist ein interessantes Experiment, was NASCAR da veranstaltet in den Playoffs.
Vor
Das
allem.
erste Roval-Rennen, das war total geil. Ich war total gehypt nach dem Rennen und alle Roval danach waren einfach nur, gelinde gesagt, scheiße.
Ja, vor allem
Meiner
Charlotte
Meinung nach.
Road.
Ja,
Genau, ja.
vor allem Ding ist es so, dass das Charles Rover die Restarts und die Starts, was gezeigt wurde, in der Schikane machen wollen. Also es soll nicht mehr abgekürzt werden wie vorher, dass sie im Prinzip bei den Restarts die Schikane auslassen, sondern diesmal wollen sie die wieder implementieren, die letzte Schikane. Ob das, ich nehme mal an, es hat einfach damit zu tun, man will das Feld so ein bisschen auseinanderziehen. So fürs erste Anbremsen. Ob das halt gut geht oder nicht, mal gucken.
Oder es rappelt 100 Meter vorher.
Ja, jedenfalls
Und deswegen, ich bin auch so heilfroh, dass Indy Road auch Geschichte ist.
ja, da gibt's, falls alle jemand nicht mitbekommen hat, 2024 wird wieder vom Oval gefahren in Indy. Jedenfalls bleiben wir in Roval. Eure Tipps für Roval. Wer macht's?
Bell macht's. Oder irgendein anderer Toyota. Schauen wir mal. Vielleicht auch ein Chevy. Ford sehe ich da nicht vorne mit dabei. Deswegen hoffe ich,
Reddick.
dass meine Ford-Fahrer irgendwie so Stage-Punkte abgreifen und dann damit sich weiter nach vorne. Ich nehme Bell, der hat schon mal gewonnen
Ich
in
nehme
einer
Larsen.
Must-Win-Situation, die er jetzt nicht hat und dann passt.
Larsen gewinnt
Ich
das.
nehme Reddick.
Reddick hat
Was
nicht
aber
in
total
Roval.
lustig wäre, wäre es, wenn es sogar was macht.
Nee.
Es
Naja.
wäre lustig, wäre der Upset im Cut noch höher. Das ist total
Das ist
lustig.
richtig, ja.
Die Roval sind totaler Mumpitz. Ah, Nescafé, ich mag dich.
Na, ich glaube, damit sind wir aber auch am Ende dieser Folge angelangt, oder Leute?
Ja, also jetzt würde ich. Aber man kann jetzt noch viel über das Roval reden, aber das sind alles hätte, wäre, wenn,
Ja.
Fahrradketten und so weiter. Das lassen wir lieber. Ne? Also ich glaube, das war es dann mit dem Stream heute und
Mit dem
und nur mit dem Internet. Wir wollen nicht, dass ganz
Teilstream.
Graz noch die Verbindung verliert heute, weil einer da streamt. Wir machen, ich glaube, für nächstes Mal richten sich alle, die teilnehmen, einfach ihr Streaming ein. Und dann prüfen wir vorher und dann gucken wir, wer am
Es
stabilsten
ist
durchhält.
in den letzten Wochen kein Problem gewesen. Ich weiß nicht, Leute, ehrlich, ich weiß echt nicht, wo das zustande kommt, weil.
Du musst dich nicht entschuldigen, du kannst nichts dafür.
Ja, ich kann echt nichts
Außer du
dafür.
lädst dir gerade irgendwie über drei Torrent-Seiten noch Sachen runter, was ich jetzt aber
Na.
bezweifle, weil dafür ist es zwischendurch zu stabil.
Nein, also das ist halt, das hat wahrscheinlich mit den Hausleitungen oder so zu tun, ja.
Kai kann sich noch Elliot vorstellen im Roval. Ja. Man sieht von
Ja.
dem dieses Jahr zu wenig, sorry, da muss ich nur ganz kurz rein, aber man
Ja.
sieht von dem dieses Jahr zu wenig. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Wie gesagt, jetzt ist meines Wissens nach in der Next Gen Era noch kein Rundkursrennen gewonnen. Aber, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist richtig. Jedenfalls, ich glaube, damit sind wir wirklich am Ende, oder? Damit können wir Tschüss und aus sagen, oder?
Los, Alessandro.
Yay. Also Leute, vielen Dank, dass ihr bei diesem Teil Technik, Problematik, Katastrophenstream dabei wart. Wie gesagt, wir fixen das in der nächsten Woche. Es tut mir unfassbar leid und ich bin echt heiß, auch wenn ich das gerade verstecke, aber ich bin unglaublich heiß. Wir hören uns das nächste Mal, Leute. Tschüss.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Es hat uns wieder Spaß gemacht. Wir lesen uns eh auf Twitter und nächste Woche sehen wir uns dann wieder im Internet mit Gesicht von uns.
Im Internet.
Tschüss.
Okay, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.